Ja, wie ihr wahrscheinlich schon erwarten konntet oder könnt, habe ich meine Überlegungen und überschrieben mit Nachfolge ohne Wenn und Aber. Und dieses Thema wurde ja schon im Wochenspruch angeschnitten. Wie sieht der Mensch heute diese Aufforderung Nachfolge ohne Wenn und Aber? Unsere Technik ist weit fortgeschritten. Das Bild, das uns Jesus im Lukas-Evangelium vorhält, kann so mancher Jugendliche gar nicht mehr nachvollziehen. Ein Bauer pflügt seinen Acker. Nehmen wir einen Ochsen, der diesen Pflug zieht. Der Bauer treibt einerseits das Tier voraus, andererseits lenkt er mit der Hand die Position des Pfluges um, eine gerade Furche zwischen den Steinen in den Boden zu treiben. Möglichst gerade, um mit der nächsten Furche die erste wieder aufzufüllen. So könnte es ja ausgesehen haben. Ein scharfer Blick des Bauern auf einen Baum, ein Haus, eine Markierung voraus hilft ihm bei der Orientierung. Also nach vorne schauen, nur nach vorne. Wer heute die Agraringenieure auf den Feldern bei gleichem Auftrag zuschaut, wird nur noch einen klimatisierten Traktor finden, hydraulische Flugsteuerung, GPS, also satellitenbasierte Echtzeitdaten. Der Bauer sitzt zu Hause hinter seinem Laptop, kontrolliert die Eckdaten, die der Traktor ihm zur Verfügung stellt und verhandelt zwischendurch online den Kauf seines Saatgetreides. Und der Traktor zieht konsequent seine Furchen. Der Bauer vertraut dem System ohne Wenn und Aber. Aber natürlich gibt es auch weniger positiven Geschichten. Da ist man mit dieser Konsequenz dem blinden Vertrauen nicht so gut gefahren. So sollte man manchmal die Anweisungen des Navis kritisch hinterfragen. Spätestens dann, wenn der Weg plötzlich schmaler als das eigene Auto wird. Die schlechteste Idee wäre dann, einfach weiterzufahren. Genau das aber tat ein Mann aus Nordrhein-Westfalen, jetzt im Urlaub in Österreich. Mancher wird diese Geschichte in der Zeitung gelesen haben. Mit blindem Vertrauen an die Anweisung seines Navis fuhr der Pkw-Fahrer auf einen äußerst engen Wanderweg, bis es eigentlich nicht mehr weiterging. Und die Polizei sagt dazu, ungeachtet mehrerer Warnungen vorbeikommender Passanten habe er seine Fahrt fortgesetzt. Erst als er mit dem Wagen zwischen Felsen und Geländer stecken blieb, gab er sein Vorhaben auf. Auch sehe ich noch die Nachrichten in den Medien vor mir, Pkw fährt in den Rhein. Er war blindlings den Angaben des Navis gefolgt. Konsequent gefolgt. Und über Konsequenz gesprochen oder vielleicht auch im vollsten Vertrauen ist auch schon das autonome Fahren in den Fahrten, in den Staaten, in Katastrophen geendet. Natürlich will uns der Wochenspruch etwas anderes sagen. Ich habe diese Beispiele als ein Gegenüber, sozusagen als ein Gleichnis vor unseren Augen ausgebreitet. So ähnlich sprach Jesus ja auch mit seinen Zuhörern, wenn es um lebenswichtige Dinge für unser Leben geht. Matthäus 13, da steht, später kamen seine Jünger zu ihm und fragten ihn, weshalb verwendest du solche Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Jesus antwortete, euch lässt Gott die Geheimnisse seines himmlischen Reiches verstehen. Den anderen sind sie verborgen. Und so ist unser Predigttext für diesen heutigen Sonntag: Es ist wirklich geschehen, aber auch eine Sorte Gleichnis für uns. Und ich lese aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 22, Vers 39 bis 53. Jesus geht wie gewohnt zum Ölberg und seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Dann ging er allein weiter. Ein Steinwurf von ihnen entfernt, kniete er nieder und betete. Vater, wenn es dein Wille ist, dann erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen, aber dein Wille solle geschehen, nicht der meine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und er gab ihm die Kraft. In seiner Todesangst betete Jesus noch angespannter und sein Schweiß tropfte wie Blut auf den Boden. Als er sich vom Gebet erhob und wieder zu den Jüngern kam, schliefen sie. So erschöpft waren sie vor Kummer. Wie könnt ihr schlafen, sagt er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Noch während Jesus das sagte, kam ein Trupp von Männern, voran Judas, einer von seinen Zwölfen. Er ging auf Jesus zu und wollte ihm den Begrüßungskuss geben. Aber Jesus sagte zu ihm, Judas, mit einem Kuss willst du den Menschensohn verraten? Da merkten auch die Jünger, was bevorstand und fragten, Herr, was sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Und einer von ihnen hieb auf den Bevollmächtigten der obersten Priester ein und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte, halt, hört auf. Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Dann wandte er sich an die führenden Priester, die Hauptleute der Tempelwache und an die Ratsältesten, die ihn festnehmen wollten, und fragte ihn, warum rückt ihr hier mit Schwertern und Knüppeln an? Bin ich denn ein Verbrecher? Täglich war ich bei euch im Tempel und ihr seid nicht gegen mich vorgegangen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt haben die dunklen Mächte Gewalt über mich. Liebe Gemeinde, dieser Sonntag, Okuli, hat das Thema konsequente Nachfolge. Und in unserem Text klingt alles mit, was zum Thema Nachfolge von Bedeutung ist. Ja? Denn hier lesen wir vom Leidensweg unseres Herrn Jesus Christus. Er geht konsequent den Weg, den sein Vater im Himmel für ihn vorgesehen hat. Im Lukas-Evangelium Kapitel 18 lesen wir von seiner dritten Leidensankündigung. Jesus nahm die 12 beiseite und sagte zu ihnen, hört zu, wir gehen nach Jerusalem. Dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird den Fremden ausgeliefert werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet und beleidigt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten, doch am dritten Tage wird er auferstehen. Die 12 verstanden kein Wort. Was Jesus ihnen sagte, blieb ihnen verborgen. Sie wussten nicht, wovon er sprach. Aber Jesus wusste, was ihn erwartete. Kein Ausweichen, keine Halbheiten, der Weg steht fest, ohne Wenn und Aber. In unserer Bibel finden wir noch andere starke Personen, die nicht von ihrem eingeschrittenen Weg abwichen. Ich denke da zum Beispiel an Noah. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen war Noah ein rechtschaffener, durch und durch redlicher Mann. Er lebte in enger Verbindung mit Gott. Und Gott sprach, bau dir ein Schiff, eine Arche, mach sie aus festem Holz und dichte sie innen und außen mit Pech ab. Im Innern soll sie viele Räume haben. Wir kennen diese Geschichte. Und hat Noah circa 120 Jahre an dieser Arche gebaut und nicht aufgegeben, nicht nachgelassen, nicht das Handtuch geworfen. Noah tat alles genau so, wie Gott es ihm befohlen hatte, ohne Wenn und Aber. Und da ist noch eine Person, die sich ähnlich verhalten hat, die wir auch als Beispiel nehmen können. Das ist unser Erzvater Abraham. Nicht nur seine Reise ins Unbekannte, stur geht er seinen Weg, ohne ihn zu kennen. Und dann wird er auch noch von Gott genötigt, seinen Sohn zu opfern. Abraham, rief er, ja Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm selbst sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Und Abraham geht, ohne Wenn und Aber. Und wir wissen auch, was danach geschehen ist, dass Gott ein Opfer gefunden hat anstatt Isaak. Unsere Beispiele zeigen konsequente Glaubensmänner, die nicht zurückschauen, keine Fragen stellen, die einfach auf das Wort Gottes vertrauen. Sie waren zwar nicht auf dem Wege zu ihrer eigenen Hinrichtung, ihr Leben stand nicht auf dem Spiel, jedenfalls nicht direkt. Und das unterschied sie von Jesus Christus. Er war auf dem Weg nach Jerusalem. Und diesen Unterschied sieht Johannes der Täufer, als sie ihn Jesus begegnet. In Johannes 1 steht, als Johannes am nächsten Tag Jesus auf sich zukommen sah, sagt er, seht dort das Lamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Jesus weicht nicht ab von seinem Leidensweg, den schon Jesaja in der Ferne sieht, in 53. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Und in Vers 40 lesen wir in unserem Text, dass er seinen Jüngern empfiehlt, betet darum, dass ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Aber sie sind müde und schlafen ein. Als er nach dem Gebet aufstand und zu seinen Jüngern zurückkehrte, sah er, dass sie eingeschlafen waren, erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Jesus weckte sie auf und rief, warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Hatten sie doch verstanden, was bald geschehen würde? In jedem Falle waren sie verwirrt durch seine Worte. Es war auch nicht mehr sehr früh. Die Dämmerung lag über dem Garten. Jesus fragte sie einfach, wach zu bleiben, zu beten. Betet darum, dass ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Erinnerten sie sich an die Worte seiner Leidensankündigungen? Ahnten sie den Ernst seiner Lage? Wir wissen es nicht genau. Sie waren einfach müde. In Markus 14 spricht Jesus zu Petrus, bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Und zwei Verse weiter steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Noch während Jesus das sagte, kam ein Trupp bewaffneter Männer, gefolgt von Priester, den Hauptleuten der Tempelwache und den Ratsältesten. Sie wollten Jesus festnehmen. Und das hatten die Jünger wohl begriffen. Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Ja, und der berühmte Judaskuss, der gibt uns auch einige Rätsel auf. Das herannahende Fußvolk kannte doch Jesus. Jesus, der auf den Straßen predigte und heilte, warum gab Judas diesen Kuss? Wollte er sich für den Verrat entschuldigen, sich so aus der Affäre der Verantwortung ziehen? Und so fragt Jesus selbst, Judas, mit einem Kuss willst du den Menschensohn verraten? Warum in diesem Garten? Warum im Dunkeln? In Markus 12 finden wir dazu eine Antwort. Jesus hatte das Gleichnis von den bösen Weinbergpächtern erzählt, in dem die Kleriker der damaligen Zeit deutlich bloßgestellt wurden. Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen hatten, der ist zum Eckstein geworden. Und am liebsten hätten die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes Jesus festgenommen. Sie hatten verstanden, dass er in diesem Gleichnis von ihnen gesprochen hatte. Aber sie wagten sich nicht an ihn heran, weil sie vor dem Volk Angst hatten. So ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. Und so konnte Jesus konsequent den von seinem Vater vorgezeichneten Weg, den Weg nach Golgatha. Und wir? Wäre es nicht eigentlich unser Weg gewesen, für unsere Schuld diesen Tod auf uns zu nehmen? Hätten wir das gekonnt? Liebe Gemeinde, ich bin sicher, wir wären schon vorher zusammengebrochen. Man hätte uns da hinaufschleppen müssen, wenn wir nicht schon vorher laut geschrien hätten: Ich kenne diesen Menschen nicht, habe nichts mit ihm zu tun. Aber der Gott Israels wusste von unserer Ohnmacht, dem Unwillen, für unsere Schuld gerade stehen zu können und zu wollen. Sein Volk hatte es ihm bereits vorgemacht. Die Opfer stanken Gott zum Himmel. Lügenmärchen waren das. Wir können uns nicht durch einen Judaskuss hinwegstehlen, Jesus verleugnen. Liebe Gemeinde, was sind unsere Ausflüchte, dem Aufruf, Jesus zu folgen, zu widerstehen? Wir kommen gleich, heißt es in einem Gleichnis im Lukas-Evangelium, dass Jesus in einem Disput gebraucht, die Situation zu erklären. Ein Mann bereitet ein großes Festessen, zu dem viele Gäste geladen sind. Als alles fertig war, schickt er seine Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen: Kommt, alles ist vorbereitet. Aber jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte: Ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen, bitte entschuldige mich. Ein anderer: Es geht leider nicht, ich habe mir 5 Spanne Ochsen gekauft oder vielleicht einen satellitengesteuerten Traktor angeschafft, das muss ich mir genauer ansehen. Ein dritter entschuldigt sich: Ich habe erst gerade geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Keine Zeit, komme später, wenn ich dann Zeit habe, wenn es mir passt. Im Moment brauche ich dich nicht, Jesus. Das sind die Ausflüchte dieser Welt. Sind das auch unsere? Nachfolge ohne Wenn und Aber. Nur das zählt für dich und für mich. Aufräumen in deinem Leben, sperrigen Müll zur Seite schaffen, das ist angesagt. Sonst kriegen wir die Kurve nie. Und darum das eine Opfer, um die Sache aus der Welt zu schaffen, Klarheit zwischen Gott und Mensch zu schaffen. Denn Gott hat dich, hat uns, hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann kommt die Frage: Haben wir das überhaupt verdient? Nein, wir wissen es. Wir haben es nicht verdient. Und wir wissen, wie die Antwort sich anhören wird. Das nennen wir Gnade, lauter Gnade. Und wenn es dann vielleicht eng wird, so wie der Pkw auf dem Wanderweg in Österreich: Jesus ist da. Und wenn wir gegen eine Wand von Unglauben und Unverständnis anrennen, Jesus ist da. Denn er ist unbeirrt den vorgezeichneten Weg gegangen, um endlich die Mauer, den Vorhang zwischen uns und Gott zu entfernen. Jesus ist diesen Leidensweg gegangen. Für dich, für mich, für jeden, der an ihn glaubt. Und was steht dem gegenüber? Eine Nachfolge ohne Wenn und Aber? Sören Kierkegaard, wollen wir das wirklich? Haben wir wirklich den Mut, alles hinter uns abzubrechen und ihm zu folgen? Nur nach vorne zu schauen? Eigentlich wohl. Aber, und Kierkegaard schreibt dazu: Die Wahrheit hat alle Zeit viele Verkündiger gehabt. Wir haben es oft genug gehört. Aber die Frage ist, ob ein Mensch im tiefsten Sinne die Wahrheit erkennen will, sie sein ganzes Wesen durchdringen lassen will, all ihre Konsequenzen annimmt und nicht für den Notfall ein Schlupfloch für sich selbst und einen Judaskuss für die Konsequenz bereithalten will. Seit Adam und Eva wissen wir haben zwar noch unseren freien Willen, aber wir haben unsere Freiheit verloren. Die königliche Freiheit, von der die Bibel spricht, ist die Freiheit oder Kraft, uns für Christus als unseren Herrn zu entscheiden. Doch bevor unser Herz nicht durch den Heiligen Geist verändert wird und ist, haben wir kein Verlangen nach Christus. Ohne dieses Verlangen werden wir uns nie für ihn entscheiden. Gott muss unsere Seele erwecken und uns ein Verlangen nach Christus geben, bevor wir jemals die Neigung spüren, uns für ihn zu entscheiden. Liebe Gemeinde, wohin bist du unterwegs? Er, Jesus, er folgte dem Worte seines Vaters. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allen den Menschen gleich. Er wurde dir, er wurde mir gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über alle Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jede Knie beugen. Im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und hier in Boscheln. Und jede Zunge soll bekennen: Jesus Christus, der Herr. Amen.